Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 77. Geht weg von mir, ihr Verfluchten. Heute haben wir einen etwas längeren Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ja, das ist erst einmal ein ganz schön starker Tobak. Das ist relativ umfangreich und wir sollten uns vielleicht auf einen Satz konzentrieren, der wie eine Art von Schlüsselsatz hier steht. Nämlich da, wo Jesus, denn er meint sich ja mit dem Menschensohn, zu denen zur Linken, also zu den Böcken, sagt: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das ist der Satz, an dem man sich heute eigentlich am meisten stört. Und gerade das, was am meisten störend zu sein scheint, ist wahrscheinlich das, was auch die ganze Angelegenheit am besten verstehbar macht. Was Jesus nämlich hier nicht sagt, ist: Ich verfluche euch. Er sagt: Geht weg von mir, ihr Verfluchten. Das heißt, für ihn sind sie schon verflucht, er muss sie nicht verfluchen. Er sagt nur zu ihnen: Geht weg von mir. Und geht weg von mir dort, tja, wo ich euch hinwerfe, wo ich euch hin verdamme. Nein, dorthin, wo euer Innerstes euch hinzieht. Hier ist nämlich das Geheimnis dieser vermeintlichen Verfluchung, dieses vermeintlichen richterlichen Verurteilens. Denn Jesus hat so deutlich gemacht, dass er nicht verurteilen und verfluchen wird, sondern dass er klar die Dinge offenbaren wird, dass er Licht hineinbringen wird. Ja, und jetzt müssten wir uns mal darüber klar werden, was hat die Betreffenden denn überhaupt verflucht und was bedeutet das? Jedes Mal, wenn wir einem Menschen begegnen, dessen Not wir spüren, dessen Not wir erleben, dessen Bedarf wir erleben können und von dem wir auch wissen, dass wir eigentlich in der Lage sind, ihm zu helfen. Und das schildert ja diese ganze Beschreibung in all ihren Facetten. Wenn ich also jemandem helfen könnte, dessen Not für mich spürbar offensichtlich ist, dann ist das, was wir im Normalfall als Reaktion haben sollten, doch ein Bedürfnis zu helfen, also eine empathische Reaktion. Wenn jetzt diejenigen, die er jetzt hier benennt, als die Verfluchten, nicht empathisch reagieren, sondern belästigt, vielleicht sogar angewidert oder abwehrend oder vermeidend, was passiert in einem Menschen, der so reagiert? Oder was ist schon bei ihm passiert, damit er überhaupt so reagieren kann? Er muss in sich selbst ein ganz wesentliches Element seines Menschseins schon abgespalten, blockiert, überdeckt, jedenfalls vielleicht sogar vernichtet haben, nämlich das Mitgefühl, die Einfühlung, die Empathie, das Gespür für den anderen. Und wenn das der Fall ist, dann fehlt ihm etwas außerordentlich Substanzielles, nämlich das, was unser eigentliches Menschsein miteinander ausmacht. Dieses Empfinden der Verbundenheit, das Empfinden dafür, dass wir überhaupt füreinander Sympathie im innersten Sinne entwickeln können, dass wir uns so verbunden fühlen, dass man das sogar Liebe nennen kann. Ihm fehlt also so etwas wie eine elementare Liebesfähigkeit. Und sind Menschen, die nicht liebesfähig sind oder vielleicht nicht mehr liebesfähig sind, nicht eigentlich verflucht? Wenn aber Jesus selbst der Inbegriff der Liebe Gottes ist, das Gesicht Gottes, das er uns zeigen möchte, im Sinne dessen, dass er über Jesus uns vermittelt, hier die Liebe, das ist mein Wesen. Und wenn es so ist, dass wir nur mit ihm zusammen sein können, wenn wir selbst von dieser Liebe erfüllt sind, was ist dann mit den Verfluchten? Wollen die dann, um es mal platt zu sagen, in den Himmel kommen? Ist es nicht so, dass sie dann in dem Augenblick im Himmel die größte Qual erleben? Denn der Himmel ist gekennzeichnet von Licht und Wahrheit und von der Liebe. Und alles ist transparent, innerlich transparent. Es gibt nichts Verborgenes mehr. Wenn jemand die Liebe in sich abgespalten hat, wenn er gelernt hat oder gewollt hat, dass er das ganze Leben und überall dort, wo Nöte sind, er im Wesentlichen an sich gedacht hat und das ihm das Wichtigste war, dann muss er natürlich auch zugleich die Veränderung, die das bei ihm bewirkt hat, nämlich die innere Entwicklung zur Hässlichkeit verbergen und verborgen halten. Keiner, der hässlich ist, möchte seine auch für ihn selbst empfindbare Hässlichkeit zum Vorschein bringen oder dass ein anderer sie entdeckt. In dem, was man jetzt Himmel nennt, also im Reich Gottes, wäre das so offensichtlich, dass jemand, der so wäre, dort sich als der abgrundtief hässlichste und widerlichste selbst erleben müsste im Vergleich zu allen anderen. Wer hält das aus? Derjenige, der immer an sich denkt und dem auch seine Eitelkeit und seine Geltung sehr wichtig ist, am allerwenigsten. Was ist die Konsequenz? Sie werden dorthin gehen und dorthin wollen, wo sie sich mit ihresgleichen wohlfühlen. Wenn man selbst irgendwie innerlich zum Teufel geworden ist, dann will man in seinen eigenen Himmel. Und wovon ist dieser eigene Himmel geprägt? Nicht von Liebe. Nein, von dem, was auch das eigene Herz dann enthält. Die Eigensucht und auch die Erfahrung, dass man eben nicht immer alles haben kann und nicht alles für sich verschaffen kann, erzeugt natürlich nicht nur Frustration und Ärger, sondern letztendlich Hass. Der Hass darauf, dass tatsächlich man selbst nicht die Macht über alles hat, dieser Hass ist das ewige Feuer. Und solange jemand tatsächlich diesen Hass in sich entwickelt und nährt, auch wenn er ihn verborgen hält, wenn das in ihm auch nur untergründig rumort, solange ist das die Basis seiner Existenz. Solange ist das der Raum, der ihm entspricht. Solange ist das die Umgebung, in die er flüchten wird und würde, sobald er mit dem Licht und der Wahrheit der Liebe konfrontiert wird. Er hält das, was Liebe heißt, überhaupt nicht aus. Er hält aber das, was seinem Hass entspricht, sehr gut aus. Denn alle, die ähnlich sind wie er, das ist fast wie eine Art von Kumpel. Der Teufel und seine Engel. Die gehören zueinander. Die können sich aushalten, auch wenn sie miteinander kämpfen. Was Jesus also hier sagt, ist nichts anderes als: So wie ihr seid, werdet ihr es bei mir nicht aushalten. Ihr geht von euch aus schon weg von mir. Ich muss euch nicht vertreiben. Ich werde nicht euch mit der Lüge umhüllen, damit ihr es bei mir und mit mir aushaltet. Geht dorthin, wo ihr euch wohler fühlt, was euch entspricht. Von ihm aus betrachtet heißt das verflucht. Das ist erst einmal eine ganz sachliche Information. Zugleich ist das aber auch eine schreckliche Vision für alle, die tatsächlich die Liebe in sich aufgrund dessen, dass sie immer in den Situationen, wo sie eigentlich mit anderen hätten mitfühlen können, dann doch sich selbst vorgezogen haben. Und die mit der Zeit gelernt haben, ihre Eigensucht als das maßgebliche Instrument und die maßgebliche Motivation ihres Handelns zu betrachten. Für diejenigen ist das keine gute Vision. Ändert aber nichts daran. Und solange der Hass dasjenige ist, was sie untergründig in ihrem Wesen bestimmt, solange gibt es da kein Entkommen. Das ist der Begriff von ewig. Ewig heißt nicht, egal, ob ihr euch ändern würdet, sondern ewig heißt, solange das so ist. Denn Gott wird niemanden von uns ändern, in dem Sinne, dass er uns irgendwie umwandelt. So, jetzt bist du ein total liebender Mensch. Und wie lang diese Ewigkeit dauert, wir können das nicht wissen. Lebenserfahrung zeigt aber, dass ein hassender Mensch außerordentlich lange in seinem Hass verbleibt. Und wenn er in seinem Hass keine Form von Genugtuung findet, sogar noch mehr hasst. Also wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins. Wer noch eine Liebe in sich hat, der sollte dafür sorgen, dass diese Liebe in ihm wächst. Und wie kann das gehen? Nur dadurch, dass der Liebende, der einzig durch und durch Liebende, diese Liebe in uns groß werden lässt. Und wenn diese Liebe in uns groß wird, dann ist sie auch in der Lage, das, was in uns noch voller Hass ist, tatsächlich Schritt für Schritt von innen heraus zu durchdringen und zur Seite, nach außen zu drängen. Und vielleicht können wir dadurch auch unseren Hass loswerden. Aber ohne dass wir diesen Hass tatsächlich so zum Verschwinden bringen, indem die Liebe in uns die Überhand gewinnt und uns von innen heraus heilt, haben wir keine Chance. Von uns heraus können wir uns nicht erlösen. Und wenn jemand eine Ahnung von dem hat, was es heißt, in den Raum seines eigenen Hasses hineinzufallen und nicht mehr zu wissen, wie man da herauskommt, wenn jemand eine Ahnung davon hat, dann weiß er, was Hölle bedeutet. Und niemand ist zur Hölle verdammt. Erst recht nicht als Folge einer willkürlichen Strafe. Aber die Konsequenz, die ist klar. Und die hat Jesus in einer absoluten Deutlichkeit gesagt, gezeigt und hat damit auch den Ausweg in aller Deutlichkeit aufgezeigt. Und dann gibt es nur einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt Jesus.